have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir heute einmal mehr in Form von Antworten auf eure wunderbaren Fragen, die ihr uns gestellt habt. Es ist mal wieder Mailbag Time. Mein Name ist Lorenzo Di Gresti und eure Fragen werde ich heute natürlich nicht alleine beantworten, sondern mit meinem kongenialen Partner an meiner Seite, Julius Schubert. Hallöchen. Ich würde sagen, einen wunderschönen guten Morgen, aber aus Transparenzgründen legen wir hier offen. Wir haben uns schon gehört vorher. Wir haben nämlich eine andere Folge vorproduziert. Trotzdem die obligatorische Frage, wie geht's dir? Also ich weiß, wie es dir geht. Du bist in absoluter Topform. Das durfte ich gerade schon erleben.
Immer und überall. Ja, nein, mir geht's wunderbar. Kann mich nicht beklagen. Leben ist gut.
Das ist doch schön. Life's good. Working on a weekend like usual. Wir haben gerade entdeckt, oder ich habe gerade entdeckt, wir haben eine kurze Pause gemacht zwischen der Aufnahme, die wir gerade fertig gemacht haben, nämlich die Folge für nächste Woche. Es gibt eine Redraft des 2022er Jahrgangs, haben wir vorproduziert, weil der gute Herr mal wieder ausfliegen wird in dieser Woche, und zwar in das hoffentlich sonnige Miami, Florida. Und ich habe mein Audiorekorder-Programm am Laptop laufen lassen aus Versehen jetzt in dieser kleinen Pause, die wir gemacht haben. Also ich habe meine Backup-Aufnahme einfach laufen lassen, und da hast du natürlich die richtige Frage gestellt. Naja, was gäbe es denn da so jetzt so zu hören? Und ich habe mysteriös geantwortet, ja, das wüsstest du wohl gerne. Ich leg das jetzt einfach offen. Es gäbe zu hören, wie ich durch meine Wohnung laufe, mir einen Kaffee mach und diesen Orlando Magic Song vor mich hinsing.
Was ist denn der Orlando Magic Song?
Kennst du das gar nicht? Oh, herrlich. Das wird das beste Intro aller Zeiten. Okay. Warte, ich schick dir was auf Instagram. Die Orlando Magic haben gefühlt so ungefähr nach jedem Sieg, den sie einfahren, posten sie ein Reel mit diesem Song im Hintergrund. Ich lasse das jetzt auch einmal, falls es wirklich Leute nicht... Ah nee, ich habe gerade meine Kopfhörer am Telefon. Ich mach dich mal einmal ganz kurz Kopfhörer aus, damit die Leute das hier auch hören. Jetzt pass auf. So, jetzt habt ihr da draußen es auch mal gehört und hört jetzt live, wie Julius darauf reagiert. Ich bin obsessed mit diesem Song und mit diesen Reels.
Lol.
Und es sind halt immer andere Videos dazu, also irgendwelche Dance-Memes oder irgendwelche kuriosen Tanzvideos. Und dieser Song im Hintergrund, und halt wirklich nach jedem Sieg.
Das ist das, aber von der dem Account, spanische Account, wa?
Genau, das ist der spanische Account, aber das macht sowohl der Hauptaccount als auch der spanische Account, sodass, also mein Algorithmus ist inzwischen so drauf ausgelegt, dass ich locker zweimal am Tag irgend so ein Video und dann dieses Orlando Magic.
Oh Mann.
Oh. Genau. Und das hättest du gerade hören können. Das geht so weit. Ich gehe inzwischen den Jungs in meiner Fantasy League wahrscheinlich richtig auf den Sack damit, weil ich wirklich 2-3 Mal am Tag so ein Orlando Magic Reel in unsere Instagram-Meme-Gruppe schick. Und es ging so weit, dass der liebe Steven, aka DJ Flyer, auch treuer Hörer von uns, der hat das neulich im Club gespielt für mich. so als Zwischending. Boah, ich liebe es. Es ist so ein krasser Ohrwurm.
Ich habe aktuell nur Kapazität für einen einzigen Song. Den hast du, wenn du auf Instagram, also ich kenne natürlich deine For You Page nicht, aber End of Beginning heißt der. Das ist dieser And When I'm Back in Chicago.
End of Beginning, habe ich noch nie gehört.
Aber du kennst diesen Sound. And When I'm Back in Chicago.
Nee, tatsächlich nicht.
Wirklich nicht?
Nee.
Hast du Stranger Things geguckt?
Nein.
Okay. Weil einer der Hauptcharaktere dort macht anscheinend auch Musik und hat im Jahr 2022 oder so einen absoluten Banger rausgehauen, der jetzt gerade sehr viral geht. Als ob du diesen Sound nice. Noch nicht...
Nein, ich glaube nicht. Hast du auf die Schnelle so eins, dass du mir schicken kannst?
ich hatte selber neulich eine Story gemacht mit einem Bild von mir in Malibu, weil jeder jetzt dann, dieser Trend war irgendwie, dass jeder so was postet, irgendwie was so sein persönliches Chicago ist, so wie man das für sich interpretiert, so sein Happy Place, whatever. Da hatte ich dann
den... Ich erinnere mich an die Story und ich erinnere mich dran, dass ich sie nicht verstanden habe. Jetzt weiß
ich warum.
Ach so, jetzt,
okay. Ich gucke gerade mal. Oh mein Gott, ich gucke gerade den Chatverlauf auf Instagram durch mit meinem Bruder, wo wir jetzt den ganzen Tag Reels hin und her schicken, um da eins zu finden mit diesem Sound. Und das sind einfach so lustige Memes mit dabei. Me, hey, can I go to the bathroom? French teacher, oui. Und dann dieses diese Breaking Bad Szene. Oui. What do you mean, oui? Das ist genau mein
Humor. Aber noch besser, dieses oui, noch besser, kennst du das von Prince of Bel-Air?
Wo ja, Uncle aber Phil, da, ja.
Oui. Oui. Oui.
Oh, ja. Oh Mann. Das Meme ist actually Darth Vader, wie er in auf Naboo chillt, Jahre später und so jetzt traurig an den ganzen Spots nochmal ist und so in die Ferne guckt. Ich hab sie gerade geschickt. Und der Hintergrundsound ist okay. Halt.
Ich hab das wirklich noch nie weder gehört noch gesehen.
Crazy. Okay. Ja. Okay.
Aber ich würde sagen, wir haben uns schon wieder ganz schön ordentlich verquatscht hier in letzter Zeit. Wir sind ausgelassen in letzter Zeit. Also letzte Woche die Folge. War schon in Sachen Gelächter kaum zu überbieten. Und ich habe so ein Gefühl, heute gegen Ende wird's wieder so. Weil dreimal darfst du raten, auf welche Frage ich mich am meisten vorbereitet habe. Oder wo ich zumindest die längste Brainstorming-Zeit reingesteckt habe.
Die letzte.
Auf die allerletzte Frage, yeah, I know. Die vom lieben Nick kam. Also
ich habe mich
euch,
damit auch ein bisschen beschäftigt, aber mir ist keine, ich habe weder im Internet eine gefunden, noch habe ich mal eine benutzt. Deswegen kann ich dir jetzt schon sagen, da bin ich sehr gespannt auf das, was du zu sagen hast. Aber ich selber
mir ist so viel eingefallen. Okay, mir ist echt viel eingefallen. Und auf die ein oder andere bin ich auch sehr stolz. So viel als Cliffhanger. Wir verraten euch jetzt noch nicht, worum es geht. So nämlich.
Ja.
Aber wir legen los mit euren Fragen. Die erste kam von Niklas und der hat gefragt, wie predicted ihr die Standings? Und er spezifiziert das auf die Plätze 1 bis 10 im Osten und Westen. Fand ich eine sehr interessante Frage, weil sie mich dazu bewogen hat, mich mal ein bisschen mit der Form der verschiedenen Teams seit dem All-Star-Break, also ich habe das als Zeitpunkt genommen und mir mal geschaut, wie performen denn die einzelnen Teams seit dem All-Star-Break und was lässt mich das vermuten für den Rest der Saison, für die Standings. Wollen wir im Osten anfangen?
Mhm.
Ich würde einfach mal meine Standing-Predictions runterrattern, die 1 bis 10, und dann kannst du ja sagen, ob du da irgendeine Abweichung hast. Vielleicht wäre das ein geschickter Punkt, um zu starten. Ich habe auf 1 die Celtics, auf 2 die Bucks, 3 Cavs, 4 Magic, 5 Knicks, 6 Heat, 7 Pacers, 8 Sixers, 9 Bulls, 10 Hawks. Hast du das ebenso?
Ich habe die Celtics auf 1, die Bucks auf 2, Cavs auf 3, New York auf 4.
Okay.
Wo hattest du New York nochmal?
Ich hatte New York auf 5 und Orlando auf 4.
Ach, du hast die Knicks abrutschend.
Genau.
Obwohl sie so eine 4-Siege-Winning-Streak aktuell haben und geistkranke Defense spielen?
Ja, okay, irgendwie. Okay. Aber die Magic sind halt auch, die Magic sind krass drauf. Die Magic sind 10-3 seit dem All-Star-Break.
Deswegen habe ich sie auf 5.
Ja, gut.
Und dann zwei Teams, deren Trend so ein bisschen nach unten geht. Philadelphia und Indiana in den echten aktuellen Standings. Deswegen habe ich noch, dass Miami beide überholen wird. Also Miami auf 6.
Ja.
Dann Philly auf 7, Indiana auf 8, Chicago auf 9 und Atlanta auf 10. Da ist dann, also Chicago und Atlanta sind basically locked.
Ja, also das, wie hyped bist du für das Chicago-Atlanta-Play-In-Game auf einer Skala von 9 bis 10? Also bist du schon mitten im Film-Breakdown? Überlegst du schon, wie das Matchup aussieht? Überlegst du schon, welche Wetten du platzieren kannst?
Wir wissen alle,
also ich bin heiß.
Das Eastern Conference Play-In wird um einiges spannender werden als das Western Conference Play-In. So viel steht fest. Hochkarätiger. Absolut. Und für die Teams steht auch mehr
Bulls auf dem Spiel. Und die Bulls und Hawks sind auch nur so safe auf 9 und 10, weil die Teams dahinter einfach keinen Bock mehr haben. Ja. Also Brooklyn und Toronto haben vor ein paar Wochen aufgehört, gewinnen zu wollen. Und dann kommen halt noch das Triumvirat aus Charlotte, Detroit und Washington. Das ist schon ein ganz schönes Trauerspiel, so Richtung hinten im Osten. Heide, ne. Ja, das heißt, unsere Abweichungen sind, ich traue es den Magic zu, dass sie noch auf 4 rutschen. Einfach wie gesagt, wegen der.
Ich freue mich, dass du so die Magic so magst.
Die Magic
immer so. Ich kann mich noch gut erinnern.
Ich, alter Orlando-Hater.
Vor der Saison, als du mir erzählen wolltest, Charlotte und Orlando wären im gleichen Tier.
Ja, das stimmt. Das ist nicht gut gealtert, der Tag. Da muss ich Defeat zugeben. Naja, Orlando, wie gesagt, 10-3 seit dem All-Star-Break, die beste Defense seit dem All-Star-Break. Mhm. Also da sind sie ziemlich on par mit den Knicks. Die haben die zweitbeste Defense. Das scheinen die beiden Teams zu sein, die bislang am meisten von der Referee-Umschulung profitieren. Mhm. Was auch generell etwas ist, was man im Auge behalten kann, auch Richtung Playoffs. Also dass diese physischen Teams, diese harten Teams, da eventuell einen Vorteil haben jetzt auch. Mhm. Bei den Knicks, sie sind super drauf, aber Randall immer noch nicht zurück. OG ist inzwischen zurückgekehrt und dann aber doch nicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oder? War der nicht für ein Spiel wieder da und ist jetzt aber wieder raus?
Du stellst Fragen.
Quatsch erzähl. Ja, er ist für Montag jetzt wieder out. Also für das letzte, vergangene Spiel jetzt gegen Golden State. Ja, na, er war drei Spiele wieder da.
Hm.
Ja, die letzten drei ist er wieder da. Ja, es ist irgendwie, ich glaube, die Magic haben einfach gerade einen Lauf und ich würde denen zutrauen, dass sie das, und es ist ja, auch klar, knapp, also Stand jetzt ein Spiel, das wäre jetzt natürlich interessant noch zu wissen, wer die Tiebreaker hat, aber ganz so tief rein bin ich jetzt doch nicht gegangen. Und Miami haben wir beide auf 6, auch da 5 der letzten 6 Spiele gewonnen, dann 4 verloren, jetzt wieder 2 gewonnen, also ein bisschen auf und ab gerade für die Heat.
Mhm.
Sind 7-6 seit dem All-Star-Break, die Knicks übrigens 8-5. Und du hast die Sixers auf 7, ne?
Mhm.
Das hab ich andersrum. Also ich habe die Pacers auf 7 und die Sixers auf 8, weil ja, die Pacers.
Heat haben übrigens verloren gegen Philly heute Nacht.
Ja, das ist genau. Das war mal wieder treffend.
Mhm.
Ja, die Pacers halten sich gerade noch ganz gut. Herrlichs Form macht halt gerade Sorgen. Aber ich glaube, also Philly ist halt eine ziemliche Katastrophe ohne Embiid. Seit dem All-Star-Break Offense Platz 27, Defense Platz 14. Seit dem All-Star-Break Offense Platz 27, Defense Platz 14, 6-8. Also wenn es nicht so einen, also 4 Spiele Vorsprung quasi haben sie jetzt, stand jetzt vor den Bulls. Ich würde mir sogar mehr Sorgen machen, dass Philly nach unten abrutscht, als dass sie 6-7 festigen, ehrlich gesagt. Aber ja, heute Nacht haben sie jetzt gegen Miami gewonnen. Also je nachdem, wie es läuft. Aber Stand jetzt vertraue ich den Heat am ehesten von diesen 3 Teams. Und ich denke, das wird darauf rauslaufen, dass dann das erste Play in Philly gegen Indiana und das zweite Chicago gegen Atlanta. Und egal, wie das dann ausgeht, also ich würde sagen, dass das Verliererteam aus der ersten Paarung dann schon die Favoritenrolle hat gegen das Gewinnerteam aus der zweiten Paarung.
Hm.
Wobei Chicago gerade low-key sehr gut drauf ist. DeMar DeRozan liefert mal wieder ab in Sachen Game-Winnern und so. Und habe ich das falsch? Ja, sie haben 3 der letzten 4 gewonnen.
6 von 10.
Generell stehen sie ganz gut da seit dem All-Star-Break. Also, ja, wer weiß.
Wer weiß, ja.
Rüber in Westen,
genau.
Hau du mal deine Standings raus.
Ja, also die ersten 3 machen das unter sich aus. Da ist es halt wirklich komplett gerate, wer da das wie ernst nimmt. Ich tippe einfach mal das OKC, das auf 1 beendet. Weil ich glaube, dass gerade ein Team wie Denver mehr schonen wird Richtung Ende. Also ich würde dabei bleiben, wie es aktuell aussieht. 1 OKC, 2 Minnesota, 3 Denver. Zumal Minnesota halt auch den Tiebreaker über Denver hat.
Ja, das stimmt. Das stimmt. OKC auch, glaube ich. OKC hat, ich meine, gelesen zu haben, dass OKC auch den Tiebreaker hat. Ich habe mich trotzdem für 1 Denver, 2 OKC, 3 Minnesota entschieden. Also Minnesota einfach ohne Towns, könnte ich mir vorstellen, dass das ist das Team der drei, die noch so ein bisschen abfallen. Und Denver hat irgendwie auch neulich, also seit dem All-Star-Break, klar, jetzt diese kuriose Niederlage durch einen der krassesten Buzzerbeater aller Zeiten, Kyrie Irving, unfassbar. Aber sie sind selbst inklusive dieser Dallas-Niederlage jetzt 11-2 seit dem All-Star-Break, zweitbestes Net-Rating, zweitbeste Offense, fünftbeste Defense. Ich glaube, die ziehen einfach durch jetzt bis zum Ende der Saison. Sie haben auch irgendwo, habe ich aufgeschnappt, hieß es, sie wollen für den Number-One-Seed gehen. Aber wie du sagst, also zwischen den drei ist es im Prinzip Stöckchen ziehen. Das kann man in jeglicher Reihenfolge haben. Ich habe trotzdem, ich glaube, Denver zieht durch. 1 Denver, 2 OKC, 3 Mini.
Ja, dann haben wir die nächsten beiden, die sehr nah beieinander sind. Da würde ich mit den Pelicans auf 4 und Clippers auf 5 gehen, weil der Trend von dem einen Team in die gute Richtung geht und von dem anderen eher in die schlechte. Das heißt, da nur getauscht. Und dann haben wir die nächste Gruppe von Teams. Die Kings sind aktuell auf 6. Ich sag, die bleiben da. Die bleiben da. Also bei keinem der jetzigen Play-In-Teams lässt sich irgendwie ein positiver Trend erkennen. Von daher ist jetzt...
Na, Dallas?
Naja, hat aber auch also 6 aus 10 aus den letzten 10 gewonnen.
Und 5 der letzten 6.
Und 5 der letzten
6. Und haben die drittbeste Offense seit dem All-Star-Break.
Ja, NBA ist ein schnelllebiges Geschäft. Das war dann nach ihrer letzten Winning-Streak war es so ähnlich. Da haben sie doch erstmal ein paar
Mal. Ja, stimmt.
Ja, deswegen. Aber ich sag Sacramento 6 und dann, ja, machen Dallas und Phoenix irgendwie den 7. und 8. unter sich aus. Da würde ich dann schon mit Dallas gehen. Und die Suns haben ein bisschen Abstand zu den Lakers und die Lakers haben ein bisschen Abstand zu den Warriors. Da bleibt alles in der Reihe. Phoenix auf 8, Lakers auf 9, Warriors auf 10.
Ich habe Dallas 6, Phoenix 7, Kings 8 tatsächlich. Weil die Kings, ich weiß nicht, irgendwie, ich vertraue den Kings einfach weniger als Dallas und Phoenix mit ihrer Star Power. Ich weiß nicht, ob das falsch ist, gerade auf Phoenix bezogen. Aber ja, vom Bauchgefühl her. Und ich habe dann die Lakers auf 9 und die Warriors auf 10. Was bedeuten würde, dass es tatsächlich zu dem ersten Play-in-Game Lakers gegen Warriors und was dann bedeutet, einer der beiden fährt nach Hause, bevor die Playoffs überhaupt losgehen. Das wäre natürlich ärgerlich für die Liga aus Rating-Sicht.
An einem Video, für welches der 5 Teams das die größte Katastrophe wäre, die Playoffs zu verpassen. Also weil 2 Teams dieser 5, Sacramento, Dallas, Phoenix, Lakers und Warriors, verpassen die Playoffs, 2 der 5.
Das ist schon heftig. Und, also mal ganz am Rande, vielleicht jetzt gerade noch in Klammern, weil sie immer noch 3 Spiele Rückstand haben auf Golden State. Aber Houston kommt, die letzten 5 gewonnen, 7 der letzten 8. Wer weiß, was da noch passieren kann die letzten Saisonwochen. Vielleicht rutscht da Houston auch noch irgendwie rein.
Also von mir aus gerne. Weil ich aus Lakers Sicht natürlich lieber Houston sehe im ersten. Weil das ist schon ein knackiger Schedule für die Lakers. Zu Hause gegen die Warriors und dann in Dallas oder in Phoenix. Da wäre Sacramento noch am angenehmsten. Nur um dann eventuell als Achter reinzukommen und auf Denver zu treffen.
Das wäre
uns Best Case wäre natürlich, Houston packt's noch. Und dann spielst du. Das wäre natürlich mehr Glück als Verstand. Houston im ersten Play-In zu Hause, dann nach Sacramento und dann spielst du gegen Minnesota oder OKC in der ersten Runde.
Ja.
Das ist der Plan.
Aber es kommt halt auch super drauf an, also Stand jetzt, wenn es so kommt, wie ich predikte und die Nuggets sich tatsächlich den First Seed schnappen, dann ist der siebte natürlich sehr verlockend, weil du dann, also du willst natürlich Denver aus dem Weg gehen in der ersten Runde.
Ja.
Aber dadurch, dass das oben auch noch so offen ist, kannst halt auch dumm laufen und du bist der sechste.
Ja, und spielst gegen Denver.
Das, ja.
Ja. Ja.
Aber ich glaube tatsächlich dieses 4-5 Matchup, Clippers gegen Pelicans, das dann passiert, da können wir uns schon ein bisschen drauf einstellen.
Das wird ein sehr interessantes
Matchup. Ja. Machen wir weiter.
Machen wir weiter mit der zweiten Frage. Benedikt möchte passend zum Thema wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Play-in-Team in die Finals kommt und dann gewinnt?
Naja, spontan gesagt, sehr niedrig, aber wir haben es letztes Jahr gesehen. Das ist ein Team vom Kaliber. Also, sagen wir mal im Osten, sollte es tatsächlich so kommen, wie wir jetzt gerade beide predicted haben, dass die Play-in-Teams Philly, Indiana, Chicago und Atlanta sind, dann würde ich es ausschließen. Also Philly, selbst wenn, wobei Philly, wenn Embiid zurückkommt.
Mit Nick Nurse,
Wenn Embiid zurückkommt und einigermaßen er selbst ist, dann ist das natürlich auch ein Dark Horse. Sollten die Heat im Play-in bleiben, dann ist es klar. Also, wie gesagt, wir haben es letztes Jahr gesehen. Und auf der anderen Seite.
Ey, wir hatten 2 von 4 Conference-Finalisten letztes Jahr, waren Play-in-Teams.
Das stimmt. Du kannst es nicht ausschließen. Also bei all diesen Play-in-Teams, also Stand jetzt, wie gesagt, Dallas, Phoenix, Lakers, Warriors, du kannst es bei allen nicht ausschließen. Am ehesten wahrscheinlich noch bei den Warriors. Mhm. Aber auch da, du hast Steph Curry, du hast Steve Kerr, das System, Lakers sowieso mit AD und LeBron, Phoenix mit ihrer Star Power und Dallas mit Luka und Curry sind natürlich alles Underdogs gegen Denver in einer potenziellen Serie, aber
es gibt halt ein Szenario, in dem ein Team wie Dallas, Phoenix, Lakers oder Warriors in Runde 1 auf Minnesota und in Runde 2 auf New Orleans treffen.
Ja.
Das kann mit Verletzungen zu tun haben oder womit auch immer, aber dass von den 4 Play-In-Teams, die am Ende in den Playoffs stehen, eines in die Conference-Finals kommt, da sehe ich schon ein Szenario. NBA-Finals direkt halte ich dann doch für eher ausgeschlossen, gerade im Westen, weil niemand Denver das Wasser reichen kann.
Auch da aber natürlich das Szenario mit Verletzungen. Also ja, lass mal Jamal Murray sich verletzen oder MPJ oder so.
Ja.
Naja, wobei bei MPJ würde ich fast schon sagen, ist nicht so wichtig. Aber wenn jetzt Murray zum Beispiel sich verletzt, dann ist es plötzlich offen, so eine Serie gegen die Lakers oder gegen die Suns oder so.
Und im Osten ist natürlich immer alles möglich, aber da müsste es dann schon auf Miami und mit Abstrichen Philadelphia hinauslaufen. Ansonsten, also wenn Indiana und Orlando am Ende die beiden Play-in-Teams sind, die durchkommen, dann in keiner Welt. Und am Ende das Ding komplett gewinnen, das sehe ich gar nicht. Also das
Phoenix, ich glaube, dafür sind einfach Dallas, Boston und Denver zu stark.
Ja, das Phoenix, Dallas, die Lakers, Miami oder Philly am Ende Meister wird, das weiß ich ja nicht.
Da müsste es schon in beiden Conferences, also selbst wenn es in egal welcher Conference ein Team mit Biegen und Brechen in die Finals schaffen sollte, dann wartet halt wahrscheinlich entweder Boston in die eine Richtung oder Denver in die andere Richtung. Und dann sehe ich es halt nicht mehr. Also da müsste es schon in beiden Conferences krass zugehen. Mhm. Und dann sind die Finals plötzlich Milwaukee gegen die Lakers oder sowas. Dann ja, aber dass sowohl Boston als auch Denver abkacken, das kann ich mir kaum vorstellen. Apropos, Tim fragt, schlägt man die Nuggets nur mit elitärer Offense? Siehe die Suns-Serie von letztem Jahr, als die Phoenix Suns es ja tatsächlich geschafft haben, 2 Spiele zu gewinnen gegen Denver als einziges Team. Was sagst du? Schlägt man die Nuggets nur mit elitärer Offense?
Nein, aber du brauchst eine elitäre Offense. Die Nuggets sind ein Two-Way-Team mittlerweile mit elitärer Offense und guter Defense. Du schlägst sie nur, wenn du an beiden Enden des Parketts sehr, sehr gut bist. Wenn du einen Plan hast gegen Murray, wenn du einen einigermaßen ordentlichen Plan hast gegen Joker und dann brauchst du halt aber auch die, also, ja gut, so wie die Frage formuliert ist, sagen wir es so, du schlägst die Nuggets nicht, wenn du keine elitäre Offense hast, aber es reicht auch nicht, nur eine elitäre Offense zu haben. Wie ist das als Antwort?
Ja, finde ich gut. Also, ich glaube wirklich, also dieses Dallas-Game zum Beispiel, klar, nur ein Spiel und sollte man jetzt nicht zu viel reininterpretieren und wie gesagt, einer der krassesten Game-Winner aller Zeiten, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Blaupause. Wenn du es schaffst, dass das Spiel knapp bleibt gegen Denver, was schon mal ein großes Wenn ist, aber dann brauchst du hinten raus, weil Denver so ein gutes viertes Viertel- und Crunch-Time-Team ist, weil erstens Jokic und in Erweiterung auch dieses Jokic-Murray-Two-Man-Game so eine safe Bet ist, was gute Würfe in einem engen Spiel in den letzten Minuten angeht. Du musst in der Lage sein, dass es scoring-technisch hin und her geht. Du kannst dich nicht drauf verlassen, dass du Stops kriegst gegen Denver in der Crunch-Time. Und dann musst du schon so ein Team sein wie Phoenix, wie Dallas, die diese Feuerkraft einigermaßen matchen können, glaube ich. Mhm. Aber dass es überhaupt erst dahin kommt, also insofern ja, ein Team, also ein Crunch-Time-Game gegen die Nuggets gewinnst du, glaube ich, nur mit elitärer Offense. Mhm. Dass du aber überhaupt dahin kommst, dass du in die Crunch-Time kommst, dafür muss die Defense einfach so gut wie möglich das, was Denver macht, in Schach halten. Mhm. Deswegen Beispiel Phoenix. Ja, in der Crunch-Time, glaube ich, haben die Suns wahrscheinlich bessere Chancen als vielleicht sogar jedes andere Team im Westen gegen Denver. Aber überhaupt in die Crunch-Time zu kommen, da würde ich anderen Teams dann nicht mehr vertrauen.
Bei den Lakers war es umgekehrt. Die waren in allen vier Spielen gut genug für eine Crunch-Time.
Genau, und haben dort dann halt ab einem gewissen Punkt kein Land mehr gegeben.
Ja. Gut, dann machen wir weiter. Lenny möchte gerne wissen, welcher Spieler ist der beste Point Guard-Verteidiger der Liga? Und in diesem Zusammenhang möchte Niklas gerne wissen, ob Jalen Suggs in eines der All-Defense-Teams gehört in unseren Augen.
Ja, die beiden Fragen haben wir zusammengenommen, weil würde mich jetzt sehr interessieren, auf die beste Point Guard beziehungsweise generell beste Guard-Verteidiger-Frage. Ist da Jalen Suggs bei dir mit drin in der Verlosung bei den heißen Kandidaten?
Oh yes.
Okay, alles klar. Dann lass uns vielleicht einmal kurz darüber sprechen, weil ich habe mir ziemlich eingehend tatsächlich Gedanken gemacht, wie meine All-Defense-Teams aussehen würden, stand jetzt, und ob ich da Suggs mit drin sehe. Lass uns mit den besten Guard-Verteidigern anfangen. Ich habe sechs Kandidaten und ich habe so ein bisschen unterteilt, viermal quasi Guard gegen Guard, also das sind dann mehr so andere Guards, die dann aber natürlich, also bester Point Guard Verteidiger ist ein Stück weit schwammig, weil, ja, ich nehme jetzt mal als Beispiel tatsächlich Jalen Suggs, den habe ich auch als einen meiner vier Guard versus Guard Verteidiger, den will ich natürlich nicht unbedingt an Luka Doncic dran haben. Mhm. Da würde ich dann eher in so eine Wing-Richtung gehen, deswegen habe ich noch zwei Wings, die aber auch unglaublich gut darin sind, kleinere und shifty Guards zu verteidigen.
Dann hau raus, wahrscheinlich sind meine drei Namen in deinen sechs Namen mit integriert.
Vermutlich. Also ich habe, wie gesagt, Suggs, Derek White, Alex Caruso und Dylan Brooks sind die vier eher kleineren, die man eher als Guards bezeichnen würde. Hm. Und meine beiden Wings sind OG Anunoby und Herb Jones.
Sehr gute Liste.
Weil ich jetzt spontan wahrscheinlich McDaniels noch reinschmeißen würde. In dieser zweiten Kategorie.
Mhm. Also wäre der Kreis meiner Namen größer, wären das auch so mit die Namen, auf die ich ziemlich genau auch gekommen wäre. Da ist jetzt keine Überraschung mit drin. Bei mir sind es halt Jalen Suggs, Drew Holiday und Alex Caruso. Und der Beste ist Alex Caruso.
Wäre ich dabei. Also wie gesagt, wenn du so einen größeren Guard hast, à la Luca, oder...
Selbst dann wahrscheinlich so, Caruso.
Echt? Hättest du lieber Caruso als OG Anunoby an Luca?
Ja, ich denke schon.
Okay.
Das, was du eventuell verlierst, wenn Luca mit dem Rücken zum Korb spielt, hast du in Sachen Screen-Navigation, schnelle Hände... Und einfach aggressiv draußen spielen, dann mehr wieder drin durch eine Caruso. Mhm. Aber das sind Nuancen.
Ja, sehe ich. Also ich glaube, ich persönlich hätte lieber dann so ein Herb Jones oder Anunoby oder McDaniels, einfach wegen der Länge. Weil ich glaube, die können dann nochmal besser diese wilden Luca, die Stepbacks, die Fadeaways, die und auch im Post einfach nochmal einen Tick besser contesten als ein Caruso oder auch ein Suggs. Mhm. Oder selbst ein Kawhi zum Beispiel. Also im Idealfall gegen diese riesigen, bulligen Guards hast du natürlich jemanden, der sowohl das physische Profil mitbringt, einfach nicht gebullied zu werden, als auch die Länge und Agilität. Und da ist aber Caruso definitiv ein guter Shout.
Ja,
also bester Guard-Verteidiger, also es gibt ja auch nur einen Luca. Also die meisten Guards sind ja selbst in den krassen Fällen, sind die Guards ja so ein Shea oder so. Oder dann wirklich die kleineren Ja, Murray, Curry. Curry ist nochmal ein bisschen eine andere Sache, weil du da auch wirklich, da brauchst du Ausdauer.
Ja.
Aber ich wäre da auch, also Suggs ist auf jeden Fall mit drin in der Verlosung. Aber bei bester Guard-Verteidiger wäre ich, glaube ich, auch bei Caruso. Und das ist eine schöne Überleitung zu meinen All-NBA-Teams, weil...
All-Defense.
All-Defense, richtig. Erstmal nochmal ausführliches Danke an Niklas und Lenny in dem Fall für die Fragen, weil das ist der Hauptgrund, warum ich diese Mailbags so liebe. Ich hatte mir im Laufe der Saison noch keine Sekunde darüber Gedanken gemacht, wen ich in meine All-Defense-Teams stecken würde. Und jetzt kommt so eine Frage rein beim Mailbag und jetzt habe ich gestern locker eine Stunde oder so damit verbracht, die einzelnen Spieler durchzugehen und Kandidaten auszuschreiben und wer und wie und so weiter. Und bin zu einem Ergebnis gekommen, mit dem ich leben kann, das aber weiterhin super, super schwierig ist. Zur Erinnerung, es gibt 10 All-Defense-Plätze, also 2 Teams. Und die sind, ebenso wie All-NBA, seit dieser Saison positionslos. Was es für einen Spieler wie Jalen Suggs zum Beispiel, glaube ich, schwieriger macht. Weil wir alle wissen, Bigs und die großen Wings haben einfach tendenziell einen größeren Impact auf die Defense. Das wird dann den Votern überlassen sein, wie sie das... Also theoretisch könntest du halt wirklich einfach 10 Bigs da reinstellen und würdest wahrscheinlich nicht schlecht fahren. Ich habe versucht, es trotzdem ein bisschen aufzuteilen in Perimeterspieler und Bigs. Für mich gibt es 4 Spieler, die ich als Locks bezeichnen würde für All-Defense. Das sind Rudy Gobert, Bam Adebayo, Anthony Davis und Alex Caruso. Und es gibt 4 weitere Spieler, die ich relativ fest auch damit drin sehen würde. Und das sind Jaden McDaniels. Jaden. Der Minnesota McDaniels. Oder ist es Jalen?
Jaden.
Es ist Jaden, ne? Ja. Also Minnesota McDaniels. Jaden McDaniels. Erstens einfach den Impact, den er hat auf dem Flügel. Einer der besten Flügelverteidiger. Zweitens, ich fand es vertretbar, dadurch, dass die Timberwolves einfach eine so unfassbar gute Defense haben und so viel besser als der Rest der Liga, dass ich da 2 mit reinpacke und McDaniels dann eventuell sogar auch ins First Team, aber ich habe jetzt hier nicht großartig unterschieden zwischen First und Second. Ich habe Herb Jones mit drin. Ich habe Derek White mit drin. Und ich habe tatsächlich Victor Wembanyama mit drin. Weil auch wenn die Spurs overall keine geile Defense haben, das schaue ich jetzt parallel nochmal ganz kurz nach, die Spurs haben im Defensive Rating mit, wo sind sie denn, 118,3, das ist Defensive Rating Platz 22. Aber, und auch das schaue ich jetzt nochmal nach, wenn wir nur die Minuten sehen mit Victor Wembanyama auf dem Feld, dann ist das eine drastisch andere Geschichte. In 3678 Possessions laut Clean the Glass haben die Spurs mit Wemby auf dem Feld ein 113er Defensive Rating. Das wäre im Ligaschnitt, also wenn das Defensive Rating wäre, dann wäre das relativ weit oben mit dabei. Also ich würde schätzen, so Top 10 Range auf jeden Fall. 113, das wäre ungefähr auf einem Level mit New Orleans auf Platz 7 und New York auf Platz 8. Also mit Wemby auf dem Feld ist das eine Top 10 Defense. Obwohl der Rest da drum rumspringt, wer da so rumspringt. Und das ist halt krass. Ja. Er führt die Liga in Blocks an. Ich verstehe das Gegenargument, dass die Spurs halt einfach keine gute Defense sind, aber das ist der ultimative Fall von nicht seine Schuld. So kann er halt wirklich nicht viel dafür. Und deswegen habe ich mich entschieden, ihn hier noch mit reinzunehmen. Bist du einigermaßen d'accord mit diesen 8 Namen? Gobert, Bam, AD, Caruso, McDaniels, Jones, White, Wemby.
Ich weiß nicht, ob ich AD da drin so gut finde.
Du alter Lakers-Hater.
Ja, Lakers haben halt echt keine gute Defense dieses Jahr. Und es tut mir so ein bisschen weh, keinen Thunder-Spieler mit drin zu haben.
Ja, das wäre dann bei meinen nächsten Kandidaten sind 2 ja. Thunder-Jungs
dabei. Aber also mit den anderen 7 gehe ich komplett mit.
Und es ist halt tatsächlich kurios. Ich habe das neulich mal nachgeschaut, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich schaue jetzt gerade, ob das noch so ist. Die Lakers sind... Na okay, inzwischen nicht mehr. Aber neulich war es noch so, dass die Lakers mit AD auf dem Feld defensiv schlechter waren als ohne ihn. Was ziemlich krass ist. Ist inzwischen nicht mehr so. Inzwischen sind es plus 1,5. Aber das ist... Kannst du dir das erklären als Lakers-Fan und jemand, der alle Spiele schaut, warum das so ist?
Du stellst Fragen. Nö. Nö.
Das beste defensive On-Off hat Gabe Vincent. Aber das ist super small sample size. Jared Vanderbilt, LeBron James und die Lakers. Also Christian Wood hat ein defensives On-Off von -3,9. Also was gut ist, im Defensive Rating wollen wir ja weniger. Ah doch, nee, stimmt. Die Lakers sind schlechter.
Das ist das Plus.
Plus ja. 1,5, da habe ich mich jetzt gerade selber verwirrt. Die Lakers Defense ist um 1,5 Punkte schlechter mit AD auf dem Feld als ohne ihn.
Mhm.
Naja, meine nächsten Kandidaten. Also wenn wir diese 8, lass uns AD mal einklammern. Also lass uns AD eins okay. runterschieben. Da bin ich von mir aus bei dir. Das heißt, wir haben aber trotzdem 7 von 10 Plätzen gefüllt.
Mhm.
Und die nächsten Kandidaten wären in dem Fall dann Anthony Davis, Giannis, Shea und Chet, die beiden OKC-Jungs. Ich habe mit Jaylen Brown und Jrue Holiday noch 2 Celtics mit drin, weil Jaylen Brown halt defensiv auch eine brutale Saison spielt. Ich habe Kawhi Leonard mit drin.
Warte mal, du hast Derrick White mit drin, aber nicht Jrue Holiday?
Ja, weil ich
das würde ich anders sehen. Da habe ich dir nicht richtig zugehört.
Safe Holiday über White?
Ja, Holiday ist der beste und wichtigste Verteidiger dieses Teams. Ja. Ja.
Dann würde ich aber fast schon dazu tendieren, beide als
ja, das können wir gerne machen. Aber das ist ja dieses Ben Simmons Phänomen von damals. Geiler Verteidiger gewesen, aber war nicht in der Defense Player of the Diskussion und war halt auch nur der drittwichtigste im Team hinter Embiid und Thibodeau damals.
Okay.
Und Derrick White.
Nee, aber dann bin ich dabei. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Auch ein guter Teamverteidiger, aber Großteil seiner Arbeit im Point of Attack wäre Holiday, da der komplette, wir dürfen nicht Quarterback sagen, der komplette Free Safety der ganzen Defense ist und das alles von der Mitte aus zusammenhält. Also, und du kannst aber, glaube ich, den Case
machen.
Es poppt
dann halt nicht so sehr. Also die White Defense springt halt ein bisschen mehr ins Auge, ne?
Ja,
genau deswegen, weil Holiday viel als Quarterback und als.
Na, White halt hat auch ein krasses defensives Mixtape, Highlight Tape, weil er halt einfach diese ganzen Transition Blocks hat und generell so viele Blocks in Pick and Roll Situationen. Aber alleine aus meinem Zone Defense Video damals konnte man schon ganz gut, glaube ich, entnehmen, dass das mit Jrue Holiday steht und fällt. Diese Celtic Zone, die dann zu Man-to-Man switcht. Und ich denke, fast sogar in dem richtigen Playoff-Setting kann man sogar den Case machen, dass auch ein Porzingis noch wichtiger ist als Derrick White.
Mit Porzingis ist kein Kandidat, weil er die 65 Spiele nicht erreichen wird.
Ja, ich meinte so.
Aber ja, nur für die Hörer fürs Protokoll.
Ja, komm,
Gleiches gilt für OG Anunoby.
8 Namen und machen White und Holiday mit rein. Dann haben wir halt noch 2.
Das heißt, gut, dann sind wir bei 8. 2 Kandidaten, die ich jetzt noch nicht. Ich habe so ein bisschen auch geschaut, welche Teams haben denn krasse Defenses. Und da springen Houston und Cleveland halt auch ins Auge. Deswegen habe ich mir jetzt Dylan Brooks und Jared Allen mal noch aufgeschrieben. Aber das dann eher so hinten. Aber trotzdem, wir sind bei 8 von 10, die voll sind.
Ich find's interessant, dass Chet und Shea deine beiden OKC-Kandidaten sind und nicht Lu Dort.
Na, weil Shea halt die Liga anführt, sowohl in Steals als auch in Deflections. Das war dann einfach so diese Counting-Stats, die mich ein bisschen dazu verleitet haben. Ich verstehe aber den Impuls, weil Shea halt wirklich selten den besten Spieler des Gegners verteidigt.
Ja,
das ist dann eher Dort.
Chet mit
das ist manchmal sogar eher Jalen Williams.
Ja,
aber
ja.
Ich fände auch Chet dann derjenige. Da würden mich auch die On-Offs einmal kurz interessieren bei OKC. Aber jedenfalls haben wir 8 von 10 voll. Und Jalen Suggs ist bei mir dann mit drin in dieser Kandidatenreihe. Und zwar auch sehr weit vorne mit drin. Mhm. Trotzdem.
Ja.
Sagen wir mal Davis. Sagen wir mal Chet. Und dann haben wir Giannis nicht mit drin, was sich halt auch irgendwie falsch anfühlt. Also ja, die Bucks haben eine schlechte Defense, aber so Giannis und Lopez auf einem individuellen Level. Lopez hat wahrscheinlich ein bisschen abgebaut, aber Giannis ist halt weiterhin einfach defensiv krass. Aber ich würde zu Davis und zu Chet tendieren, als 2, die das dann oben noch mit auffüllen. Und das würde bedeuten, dass Jalen Suggs knapp rausfällt.
Ich würde Davis halt rausnehmen. Ich würde Suggs und Chet reinnehmen und Jude ist.
Das ist also Julius.
Obwohl du halt auch, naja, das Ding ist mit Suggs, Jonathan Isaac ist aber ehrlich, sind eigentlich der beste und wichtigste Defender, wenn er auf dem Parkett, also Defense per Minute, kann wahrscheinlich niemand in der NBA Isaac das Wasser halten, das Wasser reichen. Das Wasser reichen. Aber er spielt halt nicht genug.
Ja.
Aber ja, Sachs und Chat.
Ja, Thema On-Off bei den Thunder, das ist dann halt auch, man sollte nicht zu viel drauf geben, aber es gibt einem schon ein mulmiges Gefühl. Also Chat, die Defense der Thunder ist mit Chat plus 1,2, also schlechter. Die Offense übrigens auch. Also Chat hat generell ein On-Off von minus 3,6. Und mit Shay leicht besser. Nee, mit Shay 0,0, also exakt gleich gut. Und rein statistisch ist zum Beispiel Jalen Williams ein wichtigerer Verteidiger für die Thunder als Chet. Aber ja, die On-Off-Stats sagen uns auch, dass der wichtigste Thunder-Verteidiger in dieser Saison Vasilij Micic war. Also das
genau
sagt dann schon
so viel dazu, ja.
dass man da nicht allzu viel drauf geben sollte. Das heißt, können wir uns darauf einigen, du sagst Sachs knapp rein, ich sag Sachs knapp raus, aber er ist definitiv im sehr, sehr ernsthaften Dunstkreis.
Ja.
Gut, dann haben wir auch Defense abgehakt. Weiter geht's mit der Frage von Kev. Done with the 90s, wie ist euer Take? Und vielleicht bevor du antwortest, ganz kurz für diejenigen, an denen dieser Trend komplett vorbeigegangen ist, wie mir zum Beispiel. Also ich habe das schon irgendwie aufgeschnappt, aber ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt.
Same.
Diese Done with the 90s Geschichte, im Prinzip sind da auf Social Media, vor allem auf Twitter, so Lowlight-Tapes von Jordan und generell von 90s-Stars kursiert. So nach dem Motto, hier schaut mal, das waren alles nur Klempner und so ging's zu in den 90ern. Und da ist dann irgendwie ein paar Tage lang eine Riesendiskussion draus geworden mit dem Hashtag Done with the 90s oder mit dem Slogan Done with the 90s. Ich vermute, wir haben eine ähnliche Meinung zu. Wie hast du das Ganze wahrgenommen und was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich habe das mitbekommen am Rande, aber das ist nichts, womit ich mich irgendwie aktiv beschäftigt habe oder was ich irgendwie irgendwelche Bedeutung gegeben habe. Ich habe es neulich schon mal gesagt, man kann in einem Videoformat sehr viel so darstellen lassen, wie man möchte. Also ich hätte die Fähigkeiten, ein Video über Wembanyama zu machen und das so aussehen zu lassen, als würde er eine katastrophale Rookie-Saison spielen.
Ja.
Und ohne dass ich jetzt hier unterstellen will, dass hier irgendwelche Agendas gepusht werden oder was auch immer, aber ich halte davon absolut nichts. Von so etwas. Ist jede Ära hat irgendwo ihre Daseinsberechtigung und in jeder Ära wurde guten Basketball gespielt und gerade die 90er als Ära zu nehmen, in der kein hochklassiger Basketball gespielt wurde, ist halt schwierig und macht mir so ein bisschen Sorge, was in 30 Jahren ist, wenn dann irgendwelche Clips kursieren, wie LeBron gekocht wurde von irgendwelchen Rollenspielern. Oder wo LeBron irgendwelche Rollenspieler kocht und man kann beides gegen ihn auslegen. Und zwar A, LeBron konnte nicht zocken und B, er hat keine Konkurrenz gehabt. Ja, das habe ich am Rande wahrgenommen, aber jetzt auch nicht als wichtig genug betrachtet, um da ein Video drüber zu machen oder jetzt da groß irgendwie was zu sagen.
Vor allem wird das ja in 10, 15 Jahren noch viel, viel einfacher sein. Also die Done with the 90s Dudes, die mussten ja wenigstens noch richtig Tape durchforsten und so.
Ja.
In 10 Jahren kannst du einfach eingeben, LeBron James, Shaq the Fool und hast innerhalb von 3 Minuten alle Highlights oder Lowlights, die du brauchst. Ja, ich sehe es ähnlich. Es ist einfach so, wenn wir über irgendwie eine Serie oder einen Film sprechen, würden wir das als lazy writing bezeichnen. Es ist sehr einfach, jemanden durch die richtige Zusammenstellung von Szenen schlecht dastehen zu lassen, egal in welchem Hinblick. Man könnte jetzt hier von unserem Podcast zusammenschneiden, wie ich mich vor der Saison hinstelle und sage, dass die Charlotte Hornets und die Orlando Magic im selben Tier sind. Und es wäre sehr einfach, das so aussehen zu lassen, als hätten wir gar keine Ahnung. Und wir also es wissen ja alle, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Und ich find's halt ziemlich nervig so. Auf der einen Seite, das andere Extrem ist dann diese Romantisierung, Glorifizierung. So, früher war alles besser und damals wurde noch richtige Defense gespielt und so. Das ist halt auch falsch. Aber dieser Trend von wegen, das waren alles Klempner und Jordan hatte keine Konkurrenz. Ja, das spielerische Level und auch das Talentlevel in der Liga ist heutzutage drastisch besser. Das ist, finde ich, gar keine Diskussion. Aber das ist ja auch normal. Das ist nicht nur im Basketball so, sondern das ist in jedem Sport so. So Fußball heutzutage ist auch ein komplett anderes Level als in den 80ern, in den 90ern und selbst in den 2000ern. Im Basketball hast du das ganz krasse Beispiel, jetzt im Gegensatz zum Fußball zum Beispiel, dass wir mit der Dreierrevolution und der Spacing-Revolution und der Analytics, Moriball und wie die ganzen Trends heißen, Smallball und alles, es gab halt auch noch eine krasse spielerische Revolution. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, keine Ahnung, so Computer sind heutzutage halt einfach besser als vor 10 Jahren. Autos sind besser. Also überall, wo richtig viel Geld drin steckt und wo dementsprechend viele Leute dafür bezahlt werden, sich Gedanken zu machen, wie man diese Sache weiterentwickeln kann, ist ja völlig logisch, dass sich da was bewegt. Wäre ja traurig, wenn nicht. Aber deswegen dann vergangene Zeiten irgendwie als schlecht dastehen zu lassen oder gar ins Lächerliche zu ziehen, ist halt einfach dumm. Und ja, das sollte man nicht machen. Also so ein gewisses Bewusstsein. Natürlich leben wir in einer Ära und das ist auch geil so. Und das wird aber, also die NBA in 10 Jahren wird ein besseres Niveau haben als heute. Hundertprozentig.
Mhm.
Aber das bedeutet nicht, dass es heute irgendwie dann, dass heute nur Klempner spielen. Und auch in den 90ern haben nicht nur Klempner gespielt. Deswegen, ja, da sind wir wie erwartet auf einer Wellenlänge. Also gibt da nicht zu viel auf irgendwelche Done with the 90s Geschichten.
Ja. Das sehe ich auch so. Justus möchte gerne wissen, wie viel sollten die Celtics vor den Playoffs resten, ohne dass sie aus dem Rhythmus kommen?
Finde ich eine interessante Frage. Für uns natürlich aus der Ferne unmöglich zu beantworten, weil das ganz viel drauf ankommt. Wir kennen das im Laufe der Saison. Hier mal ein Wehwehchen und hier mal ein bisschen angeschlagen und da eine kleine Verletzung. Das ist aber halt einfach Einzelfallsache. Also wir wissen einfach nicht, wie fit Jaylen Brown gerade ist und ob es ihm gut tun wird, noch 3 Spiele auszusetzen oder noch 5 Spiele auszusetzen oder ob er vielleicht gar nicht aussetzen will und sich den Rhythmus behalten will. Das ist natürlich immer so eine Gleichgewichtsfrage. Klar, wenn ich viele Starter zum Beispiel reste, natürlich gibt es das Risiko, dass ich so ein bisschen aus dem Rhythmus komme. Gerade bei einem Team wie die Celtics, die ja in dieser Konstellation noch nicht allzu lange zusammenspielen. Mit Holiday und mit Porzingis, die zwei Großen, die da reinkamen im Sommer. Und es gibt natürlich so ein paar Einzelfälle, jetzt im Bostons Beispiel, so ein Al Horford zum Beispiel, wo du dann natürlich dazu tendierst, ihn vielleicht mal ein bisschen mehr Pause zu gönnen, einfach wegen seines Alters und wegen seiner Verletzungshistorie. Oder ein Porzingis wegen seiner Verletzungshistorie. Aber im Endeffekt muss das der Coaching-Staff halt einfach im Gespür haben, der Medical-Staff im Gespür haben. Das ist für uns aus der Ferne unmöglich zu beurteilen. Ich bin ein Freund davon, eher auf Nummer sicher zu gehen, gerade bei so irgendwie so Wadenverletzungen oder sowas oder Rückenproblemen, sowas, was dann halt schnell auch mal langfristig hartnäckig sein kann. Gerade wenn du wie ein Team wie Boston es dir halt einfach erlauben kannst, rein von den Standings her. Also Boston hat den Number One Seed sicher, aber das ist erstens ein Stück weit wahrscheinlich eine Philosophiefrage und zweitens für uns aus der Ferne unmöglich zu beurteilen.
Ich bin auch eher ein Fan davon, den Spielern noch ein bisschen Zeit zu geben, um sich zu schonen. Ich denke nicht, dass man zwangsweise den Rhythmus verliert, weil man vielleicht mal eine Weile nicht gespielt hat. Und gerade Rest ist während der Regular Season schwer und in den Playoffs, wo du jeden zweiten Tag spielst, auch schwer. Und da ist jeder Tag, an dem man kleine Bewegchen auskurieren kann, wo man den Akku nochmal richtig voll laden kann für die anstrengenden nächsten Wochen und vielleicht Monate, ist da irgendwo wichtig. Von daher bin ich immer eher der Fan davon, dann die Spieler zu resten. Natürlich, wenn das mit den Regularien der NBA konform ist, dass es nicht in National TV Games ist, dass es nicht gegen, dass es nicht zwei der Superstars gleichzeitig sind. Das muss schon alles eingehalten werden, aber prinzipiell, wenn man sich das hart erarbeitet hat, den ersten Seed zu haben und sicher zu haben und schon 2 Wochen vorher sicher zu haben, dann soll man davon dann auch die Früchte ernten und dann kann man halt die letzten 1-2 Wochen sehr sparsam umgehen mit den Stars, zumal es halt auch immer nicht nur darum geht, dass die Spieler so ausgeruht wie möglich in die Playoffs reingehen, sie sollen halt auch fit reingehen und wenn du sie einfach nicht spielen lässt die letzte Woche vor den Playoffs, dann ist ihr Verletzungsrisiko entsprechend sehr viel geringer. Weil das Letzte, was du möchtest, ist, dass sich Jason Tatum oder irgendeiner dieser Säulen dieses Teams sich eine Verletzung zuzieht in der letzten Woche und dann einen Monat von den Playoffs verpasst. Und das umgehst du auch irgendwo, indem du sie dann einfach draußen lässt. Ich glaube, das hat mehr Vorteile. Und gerade wenn du ein Team wie Boston bist, du spielst in der ersten Runde gegen was weiß ich wen, wenn es nicht gerade Miami ist oder Embiid Sixers, dann kannst du es dir auch erlauben, wenn du nicht komplett im Rhythmus bist, wenn du vielleicht ein bisschen rostig bist, die erste Halbzeit vom ersten Spiel, wenn du eventuell sogar das erste Spiel abgibst, so, ja, wow, das wird dir nicht...
Perfektes Beispiel letztes Jahr gegen Atlanta. Also die Celtics haben ja letztes Jahr in der ersten Runde gegen die Hawks sogar zwei Spiele verloren und du hattest aber zu keinem, also selbst ich als Hawks-Fan, oder vielleicht gerade ich als Hawks-Fan, du hattest zu keiner, kein Moment das Gefühl, dass sie irgendwie ausscheiden könnten. Also gerade so eine First-Round-Series, wir hatten es bei den Bucks gefühlt jedes Jahr gegen Orlando in der ersten Runde. Also du kannst es dir erlauben, einfach ein bisschen zu coasten, dann selbst zu Beginn dieser Playoffs noch.
Ja, das denke ich doch auch.
Das heißt, wir kommen zur nächsten Frage. Sind die Cavs, wenn sie komplett fit sind, ein Conference-Finals-Contender? Hat Finn gefragt auf YouTube.
Auf jeden Fall. Conference-Finals zu erreichen ist halt nicht so schwer. Wenn wir es jetzt mal so sehen. Also wenn du jetzt überlegst, wenn wir jetzt die Frage stellen, gewinnt Cleveland den Titel und kommt Cleveland in die Conference-Finals? Du brauchst halb so viele Siege, um die Conference-Finals zu erreichen, wie du brauchst, um Meister zu werden. Dir reichen 8 Siege und du bist in den Conference-Finals. Du musst 16 gewinnen, um Meister zu werden. Und wir reden ja nur davon, überhaupt ein Contender zu sein, also ein Anwärter für die Conference Finals. Das sind sie auf jeden Fall. Darius Garland findet seine Form pünktlich auf der Zielgeraden der NBA Regular Season. Donovan Mitchell spielt eine bärenstarke Saison. Die Klicken, die Rollenspieler, Coaching, jetzt gerade in der Regular Season, wunderbar. Wir müssen jetzt nicht ihre Probleme nochmal durchkauen. Wir hatten das in der Folge, wo wir über die Fragezeichen eines jeden Contenders geredet haben. Auch über Cleveland geredet, was, denke ich, schon alles sagt. Also wir halten sie für einen Contender auf den Titel. Natürlich einen absoluten Außenseiter, aber wir würden es nicht ausschließen. Und dann sind sie natürlich erst recht auf die Conference Finals auch ein Anwärter. Wenn wir gerade auf den Osten gucken, da haben wir Boston, da haben wir Milwaukee. Gut. Und dann Miami, weiß keiner, wie gut die wirklich sind. Philadelphia weiß keiner, wann Joel Hans Embiid wiederkommt. Die Knicks mit Randall und generell, wie gut die sind. Also Cleveland ist dann schon in dieser zweiten Gruppe nach Milwaukee und Boston mit drin. Und wenn man die ganz großen Optimisten würden vielleicht sogar sagen, sie sind in dieser direkten Boston-Verfolgergruppe mit drin, dann würde sie eventuell sogar auf ein Level mit Milwaukee stellen. Also auf die
Conference. Das würde ich tatsächlich machen. Ja, also nicht aus Optimismusgründen, sondern aus Pessimismusgründen den Bucks gegenüber.
Das dachte ich mir doch. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, gerade was auch so ihr Playoff-Coaching angeht. Aber Conference-Finals-Anwärter sind sie mit Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch gar nichts hinzuzufügen. Können wir gerne einfach weitermachen. So Cleveland Conference-Finals. Da sollte niemand schockiert sein, wenn das dann tatsächlich so kommen sollte.
Gut, dann machen wir weiter. Und zwar möchte Moritz gerne von uns wissen, wie sieht die Zukunft von Paolo Banchero?
Wir haben uns dazu entschieden, diese Frage hier mit reinzunehmen und kurz vorzulesen, ohne sie zu beantworten. Kleiner Cliffhanger für nächste Woche, wenn man so will. Weil nächste Woche haben wir schon vorproduziert, wie eingangs erwähnt, machen wir einen kleinen Redraft von dem 2022er Jahrgang. Und da wird natürlich die Frage Paolo versus Chet oder vielleicht sogar versus Jalen Williams, wer weiß, wird da klar natürlich die zentrale Diskussion zu Beginn sein. Und da sprechen wir logischerweise über Paolo, über seine Zukunft, wie wir ihn einschätzen. Und deswegen jetzt schon mal der Hinweis, nächste Woche werden wir uns damit beschäftigen. Trotzdem, Moritz, schon mal jetzt danke für deine Frage und unbedingt nächste Woche reinhören. Dann werden wir sie dir beantworten. Und die nächste Frage, das ist meine Zweitliebling, also das wäre meine Lieblingsfrage, wenn nicht diese überragende Frage ganz am Ende kommen würde. Die kam von Dirkules auf Twitter. Angelehnt an die Folge von Hollinger und Duncan, in Klammern, ich hoffe, ihr habt sie noch nicht gehört und seid somit unbeeinflusst, ist in meinem Fall so. Ich hatte sie auf meiner Liste, aber habe sie dann, nachdem ich diese Frage gesehen habe, bewusst eben nicht gehört. Du auch, hoffe ich, nehme ich an.
Ja.
Wer ist der beste Passer, Dunker, Athlet und wer hat den besten Floater und die besten Handles in der NBA? Wo willst du anfangen? Bei welcher dieser?
In der Kategorie? Reihenfolge.
Alles klar. Das heißt, wir legen mit dem Passer los. Hast du, wie hast du es gemacht? Hast du einfach jeweils einen Namen oder hast du so ein paar Kandidaten?
Ich habe mir jeweils einen Namen.
Alles klar. Ganz dann, easy. Ich habe vier Kandidaten und würde jetzt meine Welt hinterfragen, wenn dein Name nicht bei meinen vier dabei ist.
Jokic ist der beste Passer in der NBA.
Jawohl, jawohl.
Du wirst Doncic doch mit drin haben.
Besteht auch kein großer Zweifel. Genau, sind die anderen zwei auch noch?
Trey und LeBron.
Nee, ja, Trey. Fast schon vergessen.
Hast du einen Halliburton mit drin, oder?
Yes, ich habe Halliburton mit drin.
Ah, nee, Halliburton würde ich da nicht mit reinnehmen. Da sind schon noch zu viele Pässe raus aus Double Teams. Er hat die Tendency abzuspringen, ohne schon zu wissen, wohin er passen möchte.
Ja, aber Probleme, das so würde ich dann eher in die...
Was für ein Pass, so diese kleinen Passing-Windows zwischen Verteidiger durch vom Timing her. Also da ist nochmal ein Level mindestens zwischen Doncic und Jokic und zu Halliburton. Also das die Assist-Zahlen...
Ich habe mich halt eher an der reinen Passtechnik orientiert. Also die, klar, die Grenzen verschwimmen natürlich super zwischen Passing und Playmaking, aber so die reine Fähigkeit, jeden erdenklichen Pass spielen zu können, das war eher mein Ansatz. Und da finde ich Halliburton schon sehr krass unterwegs.
Aber auch da würde ich sagen, also klar, da ist auch mal ein Behind-the-Back-Skip-Pass dabei oder so ein Overhead-No-Looker. Aber auch da sind, glaube ich, gerade so Doncic von der Kreativität her und Jokic nochmal. Aber gut, wer ist denn dein vierter Name?
Harden. Aber ja, also ich finde, Luka und Jokic sind eine Liga für sich, was das angeht. Und wahrscheinlich dann sogar auch der Joker nochmal eine Liga für sich.
Dunker passt vielleicht ganz gut vom Zeitpunkt her.
Ja, absolut.
Weil wir heute nach dem Dank des Jahres gesehen haben.
Ich finde, Ja Morant und Aaron Gordon haben irgendwo einen Case, wenn sie an einem guten Tag, aber da führt kein Weg an Anthony Edwards vorbei. Also ja. Was heute Nacht, wer es noch nicht gesehen hat, wahrscheinlich bis die Folge rauskommt, habt ihr es alle gesehen. Das, boah, unglaublich. Also sowohl was Sprungkraft und Explosivität angeht, als auch diese Poster-Animationen, würde man auf 2K sagen, wie er es schafft, in dem Fall jetzt den armen John Collins, der ja die ein oder andere Erfahrung gesammelt hat, auf der anderen Seite von diesen Postern zu sein und jetzt dann mal als Verteidiger ran musste. Das war schon wirklich, wirklich krass. Also ja, Anthony Edwards hat ein Highlight-Dunk-Mixtape, Poster-Mixtape, das jetzt schon nach, wie lange ist er jetzt in der Liga? 4 Jahre? Jetzt schon wahrscheinlich in NBA History seinesgleichen sucht. Das ist schon krass, was der da alle paar Wochen spätestens raushaut.
Ja.
Dann
wir eigentlich gleich bei ihm bleiben, wa?
Athlet.
Ja.
Na, Athlet ist ja klar. Haben wir eine ganze Folge zugemacht neulich mal. Checkt die unbedingt aus, falls ihr das noch nicht getan habt, wo wir das Konzept der Athletik in der NBA so ein bisschen hinterfragen und vielleicht sogar neu aufziehen. Wir sind aber damals auch zu dem Schluss gekommen. Ich glaube, wir hatten damals Osar Thompson zumindest geshoutoutet als
Honorable Mention. Ja, wir hatten ein paar Namen. Wir hatten Giannis, Osar Thompson, wir hatten Luca. Aber wir sind, glaube ich, beide beim Ant-Man gelandet am Ende.
Wir sind auch da bei Edwards gelandet.
Okay.
Dann haben wir den Floater. Das fand ich ist die schwierigste Kategorie von denen hier.
Da habe ich drei Namen.
Okay.
Tyrese Maxey, Trae Young und Nikola Jokic.
Ja. Ich habe auch die drei. Ich habe Luca noch mit drin.
Ja.
Und ich habe Shay noch mit drin.
Wobei
da halt auch, also gerade bei Jokic zum Beispiel, die Grenzen verschwimmen halt zwischen, also was ist denn ein Floater, ein Push-Shot? Bei Jokic sind es manchmal so Hook-Floater-Hybride. Ist manchmal ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, finde ich. Ich habe tatsächlich auch spaßeshalber mir die League Leader in Sachen Quote aus der kurzen Midrange,
da muss doch
also
Jokic
aus dieser Floater Range, angeschaut. Da ist sowohl Jokic ganz oben als auch Luka ganz oben. Shea ist da sehr weit oben mit dabei. Halliburton und Chris Paul weiterhin, was ich interessant fand. Hm. Wobei bei Chris Paul sind es dann ja oft wirklich diese ganz, ganz kurzen Midrange Jumper.
Hm.
Ich bin aber auch, ich habe auch wieder entweder Luka oder Jokic. Und es ist wahrscheinlich Jokic, oder?
Hm. Ja, die sind basically automatisch.
Ja, dieser Touch, den er hat rund um den Ring, das ist schon wirklich verrückt.
Insane. Und dann die letzte Kategorie, die besten Handles. Auch hier drei Spieler. Zwei von denen hast du safe auch.
Ich habe mir tatsächlich in dem Fall nur einen aufgeschrieben, ohne überhaupt über andere nachzudenken.
Okay. Na, dann hast du Kyrie.
Ja, definitiv.
Ja, ich habe halt Steph und Shay noch mit drin.
Mm, ja.
Also zwischen den dreien und dem Rest der NBA gibt's dann noch mal einen Unterschied.
Jetzt wäre natürlich gut zu wissen, zu welchen Schlüssen denn Hollinger und Duncan gekommen sind. Das wäre jetzt interessant, das aufzulösen. Hm. Aber dafür müsste man jetzt erstmal die Folge anhören.
Ja.
Können wir ja vielleicht irgendwann mal nachholen. Aber
ja, das würde mich auf jeden Fall auch interessieren.
Wir sind uns ja sehr hier jetzt sehr einig gewesen. Ein weiterer Spieler, bei dem wir uns wahrscheinlich einig sind, mit dem beschäftigt sich die nächste Frage.
Und die wurde von Kai gestellt. Denkt ihr, Ben Simmons Premium-Rollenspieler Upside ist nach der erneuten Verletzung eine Sache der Unmöglichkeit und ist seine Karriere dann vorbei? Freue mich auf die nächsten Folgen. Vielen Dank erstmal für die netten Worte. Und was halten wir von Ben Simmons?
Ich bin raus.
Ja, ich auch.
Tut mir leid. Ich bin raus. Ob seine Karriere vorbei ist, weiß ich nicht. Aber ich würde es tatsächlich nicht ausschließen. Also, dass er jetzt wirklich nach diesem Vertrag nach Australien zurückgeht oder so. Das würde ich wirklich leider nicht ausschließen. Er ist jetzt wieder out. Hat gerade mal 15 Spiele abgerissen diese Saison. Und ja, es ist halt einfach, auch wenn er auf dem Feld steht, extrem passiv. Guter Rebounder, guter Vorlagengeber weiterhin, aber in Sachen Scoring kommt da halt wirklich gar nichts mehr. Und das ist schon krass, wenn du dir mal ich habe mir seine Karriere chronologisch mal nochmal ein bisschen angeschaut. Er hat seine Rookie-Saison verpasst gehabt, kam dann 2017, 18 in die Liga mehr oder weniger, Rookie of the Year geworden, dann dreimal in Folge All-Star und in der Zeit im Prinzip 16, 8 und 8 aufgelegt. Zweimal First Team All Defense, zweimal in den Top 5 beim Defensive Player of the Year, All NBA Third Team 2020 und dann kam dieser schicksalhafte Pass gegen die Hawks und seitdem hat er halt 57 NBA Spiele absolviert und in denen 6,7 Punkte, 6,7 Rebounds, 6 Assists pro Spiel. Plus, wie gesagt, halt einfach 57 Spiele in drei Saisons. Das ist schade, super, super schade. Aber ich bin raus, leider. Sorry, Ben.
Ja, ich auch.
Und das als jemand, der vor der Saison noch sich richtig reingeredet hat. Ich habe ich spiele Fantasy-Basketball, das wissen viele nicht. Mm. Ich habe ihn gedraftet in unserem Fantasy-Draft vor der Saison. Ich voll Idiot. Und dann während seiner Verletzung noch behalten. Ich hatte ihn in meinem Injury-Spot geparkt die ganze Zeit über. Hab ihn behalten lange, dann kam er zurück, war ja dann irgendwie wieder für irgendwie 6, 7 Spiele da und dann war er wieder raus. Und dann, also das war ein Griff ins Klo.
Ja, die Hoffnung, das letzte Mal, dass ich so richtige Hoffnung hatte, was Ben Simmons Premium-Rollenspieler Qualität angeht, war in dem Jahr, wo er dann mit Kyrie und KD zusammengespielt hat, bis beide dann getradet worden, das sah in der Preseason ganz gut aus, wo man dachte, okay, hier kommen vielleicht so als Draymond Green Typ, so als Big Man, als Screener und Roller neben diesen beiden Perimeter Creatorn. Und selbst da hat das nicht gefruchtet. Und als es damals da in diesem Umfeld, in dieser Rolle, neben diesen Spielern, in diesem System nicht funktioniert hat, da war das für mich mehr oder weniger durch. Und jetzt vor der Saison, er hat eine ganz ordentliche Preseason gespielt. Aber da habe ich mir selber gesagt, mit solchen Faxen fangen wir ja gar nicht erst wieder an, dass wir hier irgendwelches Potenzial sehen und uns irgendwelche Hoffnung machen. Ich glaube nicht, dass seine Karriere vorbei ist. Sagen wir so, er kann froh sein, diesen großen Vertrag damit unterschrieben zu haben, weil er würde Stand heute fürs Minimum irgendwo irgendwas unterschreiben müssen, in meinen Augen. Karriereende nein, aber Premium-Rollenspieler, Upside, geschweige denn All-Star, das sind, ja, das gehört der Vergangenheit an. Ihn überhaupt noch mal konstant zu sehen, wäre schon eine coole Sache. Aber mehr können wir da, glaube ich, nicht erwarten.
Der gute Mann verdient 40 Millionen Dollar nächste Saison. Ja. Boah, das ist happig. Aber zum Glück sind die Nets ein deprimierendes Team, das sowieso nirgendwo hingeht.
Ja.
Gehen wir zu einem Spieler, der an einem ganz anderen Punkt steht in seiner Karriere. Die Frage kam von Marlon. Devin Booker sah die letzten Jahre aus, als wird er ein Elite-Spieler auf den Guard-Positionen. Wie seht ihr seine Zukunft, sowohl für ihn als auch für die Suns mit ihm? Kann er in Richtung MVP-Kandidat gehen oder hat er schon sein Limit erreicht, was er aus seinem Talent ziehen kann? Danke für die Videos und den Pod. Danke dir für die Frage. Liebe Grüße. Ja, Devin Booker. Ich habe mir sofort die Frage gestellt, vielleicht jetzt schon MVP-Kandidat vom Level her?
Nee. Also er spielt eine klasse Saison, aber keine MVP-Level-Saison. Dafür sind seine individuellen Stats nicht auf dem Level von einigen anderen Kandidaten und halt der Teamerfolg auch nicht da.
Und ja, aber rein von seinem spielerischen Level meine ich. Also wir hatten ihn ja beide vor der Saison in den Top Ten.
Ja, aber sein spielerisches Level ist nicht auf dem eines Giannis, Lukas, Shai oder Doncic.
Ja, das stimmt.
Deutlich. Und der hat eine Menge verpasst und es führt jetzt auch nicht zu entsprechendem Teamerfolg unbedingt. Deswegen, ich glaube, dass die Version von Devin Booker, die wir diese Saison sehen, die wir Playoff-Saison gesehen haben, ziemlich nah an sein absolutes Ceiling rangeht. Ich glaube nicht, dass er je dieser richtige Point Guard auf dem aller höchsten Level sein kann, so wie das ein Shai oder Halliburton oder wer auch immer sein kann. Ich denke nicht, dass er das Potenzial hat, ein Top-5-Spieler in der NBA zu sein, sondern dass er mit dem ganzen Talent, was jetzt gerade nachkommt, eher Probleme haben wird, sich in unseren Top-10-Listen zu halten, in meinen Augen. Was vielleicht mehr über die anderen sagt als über ihn, aber diese Top-5-Level-Upside sehe ich halt auch nicht unbedingt und ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch so ultra viel in seiner Entwicklung kommt. Die nächsten Monate werden da uns eine Menge zeigen und erzählen. Er hat eine Menge zu gewinnen aus den nächsten Playoffs. Er hat aber auch eine Menge zu verlieren. Generell auch die Phoenix Suns, mal gucken, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen. Aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Idee, was für ein Spieler Devin Booker ist, was er kann und wo die Entwicklung noch hingeht. Und ich glaube, das kann man bei einem Spieler wie ihm, der das schon seit Jahren macht, relativ gut einschätzen. Und ich glaube, das kann man bei ihm auch besser einschätzen als bei einem Tatum, einem SGA, einem Halliburton, selbst einem Luka. Bei Booker kann man in meinen Augen so ein bisschen sagen, okay, gut, das ist diese Version von ihm. Das kann noch besser werden in einigen Bereichen, aber das ist er jetzt nun mal nicht der klar beste Spieler von einem Contender. Viel zu gut, um aber auch eine zweite Option zu sein. Kann unaufhaltsam sein, kann es aber nicht konstant über super lange Zeit zeigen. Ist ein guter Passspieler, aber kein Elitärer. Funktioniert so und so am besten. Also wir wissen, glaube ich, ganz gut, was Devin Booker kann und was er vielleicht noch so können wird, oder?
Ja, ich denke auch. Also zumal er ja, du hast gerade ein paar andere Namen genannt, er ist ja dann doch noch mal ein kleines Stück älter als die und ist schon eine Weile in der Liga. Also das ist seine 9. Saison, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Der war super jung, als er damals in die Liga kam.
Ja, und Shai hat 27. ihn überholt. Wemby wird ihn bald überholen. Und dann muss man schon gucken, ob er überhaupt dann noch in der Top 10 ist.
Ich finde halt, also ich bin voll bei dir. Ich glaube, wir werden keine großartigen Schritte mehr von ihm sehen. Ich würde ihn trotzdem als MVP-Kandidaten bezeichnen. Ich glaube generell, also wenn du ein Top-10-Spieler bist, oder also jetzt vor der Saison zum Beispiel, hätte ich dir erzählt, die Suns sind, keine Ahnung, Top-3-Team im Westen. Durant hat vielleicht ein bisschen was verpasst. Booker legt im Prinzip genau die Stats auf, die er jetzt auflegt, also 27, 5 und 7. Im besten Fall natürlich ein paar mehr Spiele gemacht.
Das reicht noch nicht.
So ein Tick. Ja, aber dann bist du zumindest im Kandidat, also dann bist du in den Top 5 oder so im MVP.
Aber guck mal, wie, weil
war Tatum, er das nicht sogar
wird
letztes
nicht,
Jahr?
Tatum wird nicht MVP. Und das, obwohl er besser spielt als Booker dieses Jahr und sein Team das meilenweit Beste ist. Und trotzdem ist das kein ernstzunehmender Kandidat.
Leider. Ja, ich würde ihn trotzdem als Kandidat, also ich sage, wenn du in den Top 5 landest im MVP-Voting, dann bist du ein Kandidat. Dann hast du halt einfach Pech, dass da so ein Nikola Jokic oder ein Shai Gilgeous-Alexander, also es wird wahrscheinlich in Bookers Karriere immer pro Saison 2, 3, 4 Spieler geben, die einfach auf einem noch krasseren Level abliefern. Ich finde trotzdem, dass du ihn dann als MVP-Kandidaten bezeichnest. Also ich finde, wenn wir ihn vor der Saison als Top-10-Spieler einstufen und dann sagen, es läuft richtig gut, lass mal einen Jokic zum Beispiel sich tatsächlich mal verletzen und diese 65 Spiele nicht reißen. Gerade in der 65-Spiele-Ära, die wir jetzt haben, so Beispiel Embiid zum Beispiel, dann muss es schon noch sehr, sehr gut laufen, aber dann würde ich nicht ohnmächtig aus dem Stuhl fallen, wenn Devin Booker MVP wird.
Ich schon. Lass okay. uns doch mal spaßhalber, ohne zu viel Zeit zu verlieren, durchspielen dieses Jahr. Wir haben Jokic, vor ihm Shai, Doncic, Giannis, Tatum. Die 5 sind mit 100%iger Sicherheit vor ihm.
Ja.
So, und dann hast du schon, dann hast du einen Kawhi, der vor ihm ist. Wisst ihr mal, ob der MVP von seinem eigenen Team ist? Also ich hätte ihn dieses Jahr
gesagt,
bei 7 oder...
Das Szenario müsste sein, dass A, die Suns viel besser sind und B, Durant nicht... Durant ist ja komplett krank, was der macht.
So, ja,
erstens vom Level her und zweitens macht er jedes Spiel gefühlt.
Ja, und wenn Embiid sich da nicht verletzt hätte, wäre Embiid auch noch vor ihm. Und dann hast du halt schnell ihn so in Richtung Platz 9 oder 10. Das ist für mich halt kein MVP-Kandidat.
Ja, verstehe
aber ich. Aber hey, das ist doch mal eine coole, dann haben wir hier eine unterschiedliche Meinung. Das ist doch nicht verkehrt.
Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu den Suns, weil ja Marlon geschrieben hatte, wie seht ihr seine Zukunft für ihn? Also bei ihm sind wir uns einig, ich glaube, er ist mehr oder weniger der Spieler, der er ist. Was Stand jetzt ein Top-10-Spieler ist, was auch vermutlich zumindest mal in den nächsten 2, 3 Jahren wird er für mich, glaube ich, im Top-10-Dunstkreis zumindest bleiben.
Ja.
Weil klar, es kommen von hinten welche, aber so ein LeBron zum Beispiel ist jetzt vor dieser Saison rausgefallen. Wahrscheinlich wird ein Durant oder ein Curry, vielleicht fallen die bald raus. Was die Suns betrifft, das ist jetzt natürlich die große, also die Suns sind ultimativ all-in mit dem Kern, den sie jetzt haben, mit der Big Three. Das ist eine sehr spannende Frage. Was passiert denn, wenn Durant in... Wie lange hat Durant jetzt noch auf dem Level? 1, 2 Jahre? Vermutlich wird Booker danach noch da sein in Phoenix. Ich schaue gerade mal, wie lange er jetzt noch Vertrag hat, Stand jetzt. Es wird dann sich relativ bald entscheiden. Ist er so ein Phoenix-Lifer? Ist er so ein Dirk, so ein Kobe, der halt dann wirklich lange, lange bleibt? Ja, okay, er steht noch unter Vertrag bis einschließlich 2028. Also wirklich lange, nach diesem Jahr noch 4 Jahre. Wie dann das Team um ihn rum aussehen wird? Also ich würde mal behaupten, spätestens in 3 Jahren oder so nicht mehr mit Durant. Bradley Beal. Nächste Saison 50, die Saison drauf 54 und dann eine Spieleroption über 57 Millionen. Und man darf nicht vergessen, er hat weiterhin seine No-Trade-Klausel.
Mhm.
Das ist happig. Wie das Team um ihn rum aussieht, das steht halt völlig offen. Deswegen ist, glaube ich, auch Zukunftsprognose für die Suns. Okay, wir wissen, dieses Jahr, nächstes Jahr, sie sind all in. Sie müssen im Prinzip ein Contender sein. Ob sie das Stand jetzt sind, darf stark bezweifelt werden. Es wäre, du hast vorher dein Video angeteasert. Ich gehe stark davon aus, die Suns sind da sehr weit oben mit dabei bei den Teams, für die es die größte Katastrophe wäre, die Playoffs zu verpassen. Selbst ein Erstrundenaus wäre eine Katastrophe für die Suns.
Komplett.
Mit diesen Ansprüchen, mit dieser Payroll.
Das ist so ein auf Pump zusammengestelltes Team. Definition von Win Now.
Genau, Definition von Championship or Bust.
Ja.
Und das ist dieses Jahr, das ist auch nächstes Jahr. Und spätestens dann wird wahrscheinlich Durant das Level nicht mehr halten können. Und dann stehst du halt da mit einem 29-jährigen Booker, mit einem 32-jährigen Bradley Beal und mit einem auslaufenden Jusuf Nurkić.
Sehr schön.
Okay, schauen wir mal, wie das dann läuft. Ja. Also langfristige Zukunftsprognosen und mit keinerlei Picks. Kommen wir auch dazu. Mhm. Langfristige Zukunftsprognosen, schwierig. Es basiert schon sehr vieles darauf, dass sie dieses oder nächstes Jahr Meister werden.
Ja. Gut, machen wir weiter. Sebastian hat uns eine Mail geschrieben, auch das immer sehr gern gesehen. Sie können sowohl über Instagram, DMs, als auch über unsere Fragensticker, als auch Twitter, der YouTube-Community-Funktion und Mail uns jederzeit Fragen schicken. Auch gar nicht mal unbedingt zwangsweise nur, wenn wir einen Aufruf machen, sondern jederzeit ist das sehr erwünscht. Sebastian möchte gerne wissen, wenn ihr euch einen Coach für irgendein Team aussuchen könntet, welcher wäre es? Eric Spoelstra nach OKC, Michael Malone zu den Celtics, Steve Kerr zu den Sixers. Mal ein paar Beispiele zu nennen.
Ich bin relativ schnell bei einer Konstellation gelandet, die ich am geilsten fände, die ich unbedingt sehen möchte. Und das ist, möchtest du raten? Oder vielleicht haben wir sogar die gleiche. Willst du raten, was mein Szenario ist?
Nee, gar keine Ahnung. Wie viele Kombinationen gibt's? 30 mal 30? Nee, 29 mal 29.
Ich habe mich für Eric Spoelstra zu den Bucks entschieden. Das fände ich im Geisten. Das will ich sehen.
Ja, so kann man dieses Gedankenexperiment halt auch aufziehen, dass man sagt, okay, bei welchen guten Teams sind miese Coaches? Und wer sind denn die guten Coaches? Und dann hast du eine sehr große Kombination an Möglichkeiten. Du kannst Spo, Steve Kerr, Michael Malone, kannst du beliebig zu den Lakers hauen. Du kannst zu den Bucks hauen, Nick Nurse. Nick Nurse bei den Bucks. Das sollte mal jemand Giannis vorschlagen.
Das wäre doch mal was.
Ja, aber Spo in Milwaukee ist wahrscheinlich, also der beste Coach bei dem besten Team mit einem Stand heute miesen Coach.
Genau. Also nicht nur das, aber auch konkret. Spo
in Boston.
Ich stelle mir halt konkret, also wenn ich mir überlege, was für ein Offensivsystem Spo um Giannis herum zaubern könnte. Und auch defensiv. Also wir haben letzte Woche unsere Folge über die Miami Zone gemacht. Stell dir mal so eine Zone mit Giannis in der Mitte vor. Oder selbst mit Lopez in der Mitte und Giannis und, keine Ahnung, Portis auf den Flügeln oder so. Du hast Dame, du hast mit so Leuten wie Connaughton oder Beasley hast du viele so Movement-Shooter, die du offensiv geil in so einer Art Motion-Offense, wie wir sie in Miami sehen, aufbauen kannst. Ich glaube, Spo könnte mit jedem Team geile Sachen anstellen, aber Spo könnte mit den Bucks, glaube ich, besonders geile Sachen anstellen.
Ja, bei mir sind auch alle Gedanken am Ende auf Spo gekommen und dann halt die Bucks oder Lakers als zwei der Teams, die von ihren Coaches schon auch sehr zurückgehalten werden. Ja gut, wunderbar, dann haben wir das auch.
Hey Leute, sorry für den harten Cut. Ihr hört jetzt in diesen letzten Minuten der Folge leider nur noch mich, weil wir gestern bei der Aufnahme technische Probleme hatten und Julius Tonspur plötzlich sich verabschiedet hat bzw. stumm geworden ist. Das heißt, dass wir nach der letzten Frage mit den Coaches munter weiter aufgenommen haben und aber die letzten vier Fragen, die wir eigentlich noch mit reinnehmen wollten, ja, jetzt halt quasi nicht haben und auch leider nicht nochmal aufnehmen konnten aus terminlichen Gründen, weil der liebe Herr Schubert jetzt schon auf Reisen ist und ab morgen dann unterwegs über den Atlantik und ins sonnige Florida. An der Stelle dicke Sorry an Marty, Felix, Justus und Nick. Eure vier Fragen haben es zwar eigentlich in den Mailbag mit reingeschafft, sind jetzt aber leider verloren gegangen. Wir werden die nächstes Mal mit reinnehmen. Das waren nämlich sehr coole Fragen. Eine davon, meine persönliche Lieblingsfrage, die am Anfang angeteasert wurde. Der liebe Nick hat uns nämlich nach unseren Basketball-Pickup-Lines gefragt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich einen nicht unbeträchtlichen Zeitaufwand reingesteckt, dort zu brainstormen. Das war auch tatsächlich ein ziemlich witziges Segment. Ich werde es euch jetzt aber ersparen, diese Pickup-Lines hier solo zum Besten zu geben, weil ich glaube, das rutscht dann doch sehr schnell ins Cringe ab, wenn ich nicht wenigstens Julius gegenüber von mir habe, der da ein bisschen lachen kann. Und glaubt's mir, er hat schallend gelacht. Er hat sich nicht mehr einbekommen vor Lachen. Das holen wir nach. Entweder vielleicht irgendwie in 2 Wochen, die Folge für nächste Woche, wie angekündigt, die haben wir bereits vorproduziert. Vielleicht machen wir das in 2 Wochen statt einer Headline oder dann beim nächsten Mailbag bringen wir es noch mit rein. Ist jetzt ein kleiner Cliffhanger, sorry dafür, aber wie gesagt, ich glaube, da habt ihr dann auch nicht so riesig Spaß dran, wenn ich hier irgendwelche semi-guten basketballspezifischen Pickup-Lines raushau und nicht mal diesen Dialogcharakter dabei hab. Und auch die anderen Fragen, die waren dann tatsächlich basketballbezogen, und sind aber relativ zeitlos, das ist nicht super schlimm. Aber wie gesagt, Marty, Felix, Justus, Nick, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Vielen Dank für eure Fragen und die kommen beim nächsten Mailbag mit rein. Und ja, dementsprechend auch die Verabschiedung heute solo von mir. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Redraft des 22er Jahrgangs. Da wird es dann wieder ein kleines Solo-Intro/Headline von meiner Wenigkeit geben. Ja, und dann in 2 Wochen wieder in alter Frische mit J.S. zusammen. Bis dahin, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Sorry für die technischen Probleme und dass jetzt ein Teil der Folge es nicht bis in euren Gehörgang geschafft hat. Aber wie gesagt, versprochen, wir holen es nach. Danke, Leute. Ciao.